Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 20 Jahren fiel die Mauer. Friedlich. Dass die Revolution in der DDR ohne Blutvergießen verlief, ist ganz wesentlich den Kirchen zu verdanken. Kurz vor der Wende waren die Gotteshäuser voller Menschen. Menschen, die unzufrieden waren mit dem Einparteienstaat und lautstark für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstrierten. Die Kirchen haben 40 Jahre Staatsatheismus überlebt. Aber die Ideologie der Gottlosigkeit hat tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Wer sich in der DDR zum Christentum bekannte, wurde ausgegrenzt und ausgebremst. In keinem anderen Ostblockland verloren die Kirchen so massiv an Mitgliedern wie in der DDR. Remi Büttler hat mit 5 Zeitzeugen über die Rolle der Kirchen in der DDR gesprochen. 5 Christenmenschen, die wegen ihres Glaubens die harte Hand des Regimes zu spüren bekamen.
Nicht alle Ostdeutschen wollten das Loblied auf das Arbeiter- und Bauernparadies mitsingen. Es gab Jugendliche, die sich weigerten, das blaue Hemd der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, zu tragen, weil ihnen die Staatsideologie der DDR zuwider war. Dazu gehörten Christen wie Christoph Führer, der 1954 in der Nähe von Leipzig zur Welt kam. Der Sohn eines evangelischen Pfarrers machte nie mit bei den gleichgeschalteten Jugendorganisationen. Die Konsequenzen prägten ihn bis heute.
Ich bin in der Schule, vor allem in niederen Schuljahren, massiv benachteiligt worden, auch persönlich von einzelnen Lehrern Psychoterror ausgesetzt gewesen, der sich nachhaltig ausgewirkt hat und an dessen Folgen ich noch trage, als längst erwachsener und nun gar nicht mehr junger Mensch.
Und wer sich wie Christoph Führer weigerte, etwa zur Jugendweihe, dem staatlichen Ersatz für Konfirmation oder Firmung zu gehen, wer sich oder seine Kinder von Pionieren und FDJ fernhielt, bekam dies in Schule und Beruf zu spüren. Auch Erich Iltgen, Katholik, Diplom-Ingenieur, CDU-Mitglied und bis zum Sommer Präsident des Sächsischen Landtags, konnte deswegen keine Karriere machen.
Ich war ja bis 1985 in einem volkseigenen Betrieb und dort wurde mir dann ganz klipp und klar gesagt, Herr Iltgen, Ihre Karriere ist beendet, denn Sie haben einen schwarzen Fleck in der Kaderakte und der schwarze Fleck ist, dass Sie aktives Kirchenmitglied sind.
Offizielle Staatsideologie der DDR war der atheistische Marxismus-Leninismus. Auf dessen Grundlage bekämpfte die SED die Kirchen und setzte die Gläubigen unter Druck. Dies, obwohl die DDR-Verfassung die Glaubens- und Religionsfreiheit garantierte. Das Regime setzte Stasi-Spitzel auf Mitarbeiter der Kirche an, verunmöglichte den Religionsunterricht an den Schulen und zensurierte die kirchliche Presse. 1954 führte das Politbüro die sogenannte Jugendweihe ein. Das säkulare Übergangsritual zum Erwachsenwerden diente als Ersatz für die Konfirmation und Firmung. Wer abseits stand, wie Erich Iltgen und seine Familie, wurde geächtet.
Meine Kinder zum Beispiel waren alle nicht in den Pionieren, nicht in der FDJ, nicht zur Jugendweihe und durften dadurch auch nicht studieren. Das hatte schon große Auswirkungen. Und im Betrieb selbst musste man sich dann mit mittleren Funktionen, wenn überhaupt, zufrieden geben. Ein Aufstieg in leitende Funktionen war nicht möglich, wenn man sich offiziell zur Kirche bekannte.
Den dogmatisch verknöcherten, glaubensfeindlichen Kurs der SED lehnte auch Reinhard Eisner vehement ab. Er kam 1959 in einem religiösen Elternhaus in der Oberlausitz zur Welt. Sein Vater, ein Pfarrer, legte sich mit der Partei an. SED-Funktionäre brachen in die Wohnung ein und setzten die Familie auf die Straße. In einem Altersheim fanden die Eisners Unterschlupf. Ihr Schicksal machte Schlagzeilen in der westlichen Presse.
Mein Vater ist ja zwangsgeräumt worden in Hoyerswerda, das war zu meinem Geburtsjahr. Und es ist eigentlich so, ich bin also im Bauch meiner Mutter auf die Straße gesetzt worden, wir hatten kein Obdach mehr. Es war eine ganz verrückte Zeit und damals haben Menschen schon gesagt, und das fand ich also so eindrucksvoll und das hat meine Mutter auch nie vergessen, dieser Sohn, der da das Licht der Welt erblicken wird, der wird mal einer werden, der wird mal so richtig reaktionär werden. Und das bin ich dann wahrscheinlich auch von der Familie mit einer derjenigen geworden, die am meisten sich gegen diesen Staat aufgelehnt haben. Es kann durchaus was dran sein, dass man das schon durch die Bauchdecke gespürt hat und von der Mutter eigentlich schon mit der Muttermilch in Anführungsstrichen mitbekommen hat, dass es dort ganz schwierige Zeiten gab, die meine Eltern durchlebt haben. Und wir waren ständig in einer schwierigen Situation unterwegs und das hat mich wahrscheinlich auch auf diesen Weg in diese Bahn gebracht. Das sehe ich heute ganz eindeutig so.
Reinhard Eisner radikalisierte sich, trat weder den Pionieren noch der FDJ bei. Die Stasi überwachte ihn, studieren durfte er nicht. Stattdessen musste Eisner Baufacharbeiter lernen. An einer kirchlichen Ausbildungsstätte holte er ein Theologiestudium nach. Die Stasi verhörte ihn mehrfach. Einmal, weil auf seiner Jacke das biblische Wort «Schwerter zu Pflugscharen» prangte. Dieser Prophetenspruch wurde zum Motto der Friedensbewegung in der DDR, unter dem sie gegen die Militarisierung der Gesellschaft protestierte. Dass Reinhard Eisner von Gefängnis verschont blieb, verdankte er der Rückendeckung durch die Kirche und guten Kontakten der Eltern zu Amnesty International. Unliebsame Bekanntschaft mit dem Staat machte auch Ruth Misselwitz. Sie gründete 1981 in Ostberlin den Pankower Friedenskreis, der bis heute existiert. Seither arbeitet die 57-Jährige als Pastorin in der evangelischen Kirchgemeinde Alt-Pankow.
Das eine waren eben die inoffiziellen Mitarbeiter innerhalb von den engsten Kreisen und Freunden. Und dann hatten sie bei uns im Pankow noch eine zweite Methode angewandt. Und zwar, wir haben ja immer diese offenen Kreise. Der Friedenskreis traf sich ja einmal im Monat und dann haben wir ja auch mehrere Veranstaltungen immer gemacht. Und zwischendurch gab es dann die kleinen Arbeitsgruppen. Und das war ein offener Kreis, da konnte jeder kommen. Wir hatten noch keine Mitgliedschaft in dem Sinne. Und da kamen dann so 20 bis 30 junge Männer, die dann massiv unsere Arbeit gestört haben. Wie sich herausgestellt hat, nach der Wende, als wir dann die Unterlagen gelesen haben, waren das Kriminalistikstudenten oder auch Jurastudenten, die richtig vorbereitet wurden, mit dem Ziel, unsere Arbeit eben so stark zu stören, dass die Menschen nicht mehr kommen und sich auch abgeschreckt fühlen, dass man auch inhaltlich nicht mehr arbeiten kann. Und das hat zu massiven Beeinträchtigungen geführt. Und da standen wir schon sehr oft vor der Diskussion, sind wir noch weiterhin ein offener Kreis oder müssen wir uns jetzt doch mehr zurückziehen und gucken, wer darf hier rein und wer darf hier nicht rein. Wir haben aber diese Offenheit durchgehalten, weil wir gesagt haben, wir sind keine Untergrundorganisation, sondern wir sind eine Gruppe, die in aller Offenheit die Arbeit macht.
Widerstand gegen die staatliche Obrigkeit war also möglich, wenn auch in engen Grenzen. Einer dieser Widerständler war Christoph Ziemer, von 1980 bis 1992 Pfarrer an der Kreuzkirche in Dresden, dann für kurze Zeit Direktor der Evangelischen Akademie in Meißen. Ziemer zählte zu den führenden Köpfen der Friedensbewegung und lotete die Grenzen des Widerstands aus, mit Erfolg. In den 60er Jahren gelang es Christoph Ziemer, den bewaffneten Wehrdienst zu verweigern.
Meine Freunde wurden unter Druck gesetzt, zur Armee zu gehen. Ich hatte Glück, ich wollte Theologie studieren, da spielte das nicht so eine große Rolle. Ich fühlte mich jedenfalls nicht so unter Druck, wie ich es von meinen Freunden in der jungen Gemeinde erlebte. Und als dann die Wehrpflicht in der DDR nach dem Bau der Mauer 1961 eingeführt wurde, da habe ich eine geharnischte Verweigerungserklärung abgegeben. Als junger Christ deutlich sich sozusagen dagegen. Wir haben keine Nachteile erlebt. Wir haben auch an der Universität diskutiert mit den Dozenten, die für den Unterricht in Marxismus-Leninismus verantwortlich waren. Und das war für uns immer eine spannende Unternehmung, mit den Marxisten zu streiten über die Fragen von Religion und Gesellschaft.
40 Jahre Marxismus-Leninismus in Schule, Uni, Medien und Arbeitswelt. Aber es wäre ein Trugschluss anzunehmen, 40 Jahre offiziell verordneter Atheismus hätten eine gottlose Gesellschaft hervorgebracht. Das meint Pastorin Ruth Misselwitz, die in Berlin-Pankow eine heute wieder wachsende Kirchgemeinde betreut.
Erstmal glaube ich nicht, dass es eine Gottlosigkeit gibt. Martin Buber hat mal einen für mich unglaublichen Satz gesagt. Der hat gesagt, Gott kann man nicht suchen, weil es gibt nichts, wo Gott nicht ist. Also wo Gott überall ist, und er ist überall, aber wie er nun wirkt und sich den Menschen nahe bringt, das ist sein Geheimnis. Und ich kann mich einfach nicht hinstellen und sagen, also die wüssten nichts von Gott oder die sind gottlos oder es gibt bestimmte Bereiche, die gottlos sind. Ich glaube schon, dass wir ja in einer Gesellschaft jetzt leben, die auch wirklich sich bewusst werden muss, dass die christliche Religion nicht die einzige Religion ist, die hier auf dieser Erde existiert. Es gibt keine gottlosen Bereiche auf dieser Welt.
Von einem späten Sieg des SED-Atheismus mag auch Christoph Führer nicht sprechen. Er war von 1982 bis 1992 evangelischer Pastor in Sachsen und kam darauf in die Schweiz, wo er beruflich und theologisch neue Wege ging. Schon länger von katholischer Frömmigkeit angezogen, studierte er in Bern christkatholische Theologie, wurde Dozent und Pfarrer. In seiner alten Heimat war Christoph Führer immer wieder Menschen begegnet, die der DDR-Staatsideologie trotzten und ihren persönlichen Prinzipien nachlebten, auch wenn sie nicht an Gott glaubten.
Weiter gelebt haben unter anderem Vorzeichen gewisse ethische Werte, die Werte des Christentums sind, etwa das Engagement für Mitmenschen. Ich habe am Rande und außerhalb der Kirche tief beeindruckende Beispiele für mitmenschliches Engagement erlebt, in der Familie und über die Familie hinaus. Und eine wichtige Rolle haben die privaten Nischen gespielt. Es war ein Staat, in dem man so viel musste. Man musste in irgendwelchen Organisationen sein, man musste Beiträge zahlen, man musste zu irgendwelchen Versammlungen gehen. Und so wurde sehr darauf geachtet, dass der private Raum privat blieb.
Den Begriff Atheismus müsse man relativieren, sagt Christoph Führer.
Der Atheismus, von dem Sie sprechen, ist kein weltanschaulich begründeter, reflektierter Atheismus gewesen, der zu einer bewussten Ablehnung des christlichen Glaubens geführt hätte, sondern hat zu tun zunächst mit einer fehlenden kirchlichen Sozialisation, die weithin also nicht mehr erfolgt ist für große Teile der Bevölkerung, und eben einer auch damit zusammenhängenden Gleichgültigkeit. Der Atheismus ist eher praktisch als theoretisch begründet gewesen.
Ähnlicher Meinung ist Pfarrer Reinhard Eisner. Die DDR sei trotz des hohen Anteils von Menschen, die sich als konfessionslos oder atheistisch bezeichneten, kein religiöses Brachland gewesen.
Es ist einfach so gewesen, dass, wenn Druck von außen kommt, Menschen in dieser Religiosität auch zusammenbrechen und diese nicht mehr leben, weil sie einfach Angst haben, dass sie Repressalien in Kauf nehmen müssen. Sie wollen ihr Leben ja weiter nach vorn gehen. Und insofern war es kein Brachland, was hinterlassen worden ist, sondern es war eine Landschaft, so wie in vielen anderen Ländern auch, dass Menschen tief religiös gebunden waren. Menschen aber auch natürlich durch den Atheismus mit einer großen Lächerlichkeit oder mit einem großen Unverständnis auf diese Glaubensgemeinschaft blickten. Also wenn nicht Gott die Grundlage war, war meistens der Traum von einer gerechteren Gesellschaft. Es gab natürlich die ganz normalen Träume, die jeder Mensch auch hatte. Sie träumten also auch vom Wohlstand, vom Reichtum und natürlich von Reisen.
Von den wenigen Christen in der DDR bildeten die Evangelischen die große Mehrheit. Daneben gab es eine kleine katholische Diaspora. Beide Konfessionen waren ideologische Gegner des Staates. Die Situation war also ähnlich für die evangelisch-lutherische und die römisch-katholische Glaubensgemeinschaft. Dies brachte die beiden Kirchen einander näher. Dazu Erich Iltgen, der Dresdner Katholik und ehemalige CDU-Politiker.
Der atheistische Staat hat es ja darauf abgesehen, den Glauben der Menschen zu verhindern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass nach dem leninschen Prinzip, dass Religion Gift ist, danach zu handeln und damit auch die Kirchen im Grunde genommen auszurotten oder aussterben zu lassen, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und insofern waren wir natürlich, wenn man so will, die evangelische und auch die katholische Kirche eine Schicksalsgemeinschaft in der DDR, was dazu führte, dass beide Kirchen ein sehr, sehr gutes Verhältnis in der Ökumene entwickelt haben. Und das hat uns zusätzlich gestärkt in unserem Glauben. Und ich denke, man konnte auch im Sozialismus seinen Glauben bewahren, wenn man das wollte und wenn man an den Staat keine Erwartungen stellte.
Die Kirchen waren die einzigen nicht gleichgeschalteten Institutionen in der DDR. Deshalb wurden sie für viele zu einem geschützten, staatsfreien Raum. Hier waren intensive gesellschaftspolitische Debatten möglich, auch wenn Stasi-Offiziere mithorchten. Zum Teil hätten tatsächlich ehrliche Diskussionen zwischen Christen und Marxisten stattgefunden, erinnert sich Christoph Ziemer. Er plädiert dafür, die Geschichte der DDR nicht nur als Ära purer Repression zu sehen.
Wenn ich die ganze Geschichte, meine Geschichte auch als Christ und Pfarrer und die Geschichte der Kirche unter dem Gesichtspunkt der Repression sehe, allein unter diesem Aspekt, dann kann ich eigentlich über gar nicht reden über das, was wir auch erlebt haben. Das ist das Problem. Also es ist eine Einengung. Also es gibt diese massiven Erfahrungen und es gibt diese Aufbruchserfahrung.
Und in dieser Aufbruchszeit seien Initiativen entstanden, die bis heute lebendig sind.
Nun sind die 80er Jahre dann Jahre gewesen, in denen wir Gruppen in der Kirche hatten, die dort entstanden sind, die ich zum Teil übrigens selbst mit initiiert habe, die sich mit den gesellschaftspolitischen Herausforderungen der 80er Jahre, mit den globalen Themen, heute sagen würden wir alle sagen, sind Themen der Globalisierung. Es sind genau die mit Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung sind es drei Grundthemen der modernen Zeit, die wir heute in etwas veränderter Weise genauso wieder erleben. Das ist die Friedensbewegung, die im Westen sich in großen Demonstrationen, im Osten in Friedensgruppen und ihre Wege dann innerhalb der Kirchen und so findet. Dann gibt es die ökologische Bewegung. Wir haben in Dresden einen großen ökologischen Arbeitskreis gehabt mit vielen Untergruppen. Es sind also Menschen, die sich jetzt diesen Themen aussetzen, sich mit ihnen beschäftigen, in Gruppen sich versammeln. Die Gruppen sind offen nach außen hin, da sind Leute Christen und Nichtchristen beieinander. Und sie engagieren sich, machen Programme. Sie kommen heraus aus der Depression, auch aus der Passivität und finden ein Feld, sich zu engagieren. Und das sind verschiedenste Felder. Das sind zum Beispiel auch so ein Tabuthema wie Homosexualität. In der DDR ein Tabuthema. Leute kommen zu uns und sagen, könnt ihr uns einen Raum geben dafür? Ich habe noch nicht mal irgendeinen anderen gefragt und habe sozusagen auf meine Kappe genommen, einen Arbeitskreis Homosexualität der Dresdner Kirchenbezirke zu konstruieren und da irgendwo meine Hand drüber zu haben und den Menschen die Möglichkeit zu geben, jetzt sich mit ihren Problemen auch zu versammeln und darauf Antworten zu suchen.
Unter dem Dach der Kirche versammelten sich kritische Geister, auch wenn sie nicht gläubig waren. Hier vernetzten sich Oppositionelle, Umweltschützer und Menschenrechtsgruppen. Die Kirchen wirkten als Katalysator, der politischen Wandel möglich machte. Kurz bevor die Mauer und der eiserne Vorhang fielen, waren die Gotteshäuser voller Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die genug hatten vom Einparteiensystem und die auf der Straße für Veränderungen demonstrierten. Es war wesentlich der kirchlichen Friedensarbeit zu verdanken, dass die Revolution von 1989 ohne Blutvergießen ablief. Allerdings gelang es den Kirchen nicht, ihr positives Image nach 1989 in steigende Mitgliederzahlen umzumünzen. Dass sich die Gotteshäuser schnell wieder leerten, überrasche nicht, sagt Christoph Führer.
Ich glaube, dass die Kirchen damals genutzt worden sind als relative Freiräume und dass dann, als diese Freiheit überall zu haben war, sie diese Funktion nicht mehr in gleicher Weise wahrzunehmen hatten. Wer Meinungsfreiheit hat, kann diese Meinung überall äußern und nicht nur in den Räumen der Institution Kirche. Ich glaube, dass die zeitweilige Attraktivität von Kirche ganz nüchterne, praktische Gründe gehabt hat.
Nach der Wiedervereinigung hatten die Ostdeutschen Freiheiten, die sie zuvor nicht gekannt hatten. Sie konnten auswandern, reisen, konsumieren. Andererseits mussten sie sich völlig neu orientieren, sich zurechtfinden in der hektischen kapitalistischen Welt. In diesem rasanten Prozess verloren die Kirchen viel von ihrer Anziehungskraft, stellt Christoph Ziemer fest.
Es gibt eine Zeit, in der die Kirche für die Menschen dort elementar wichtig war, Und es gibt danach zunächst mal ganz massive Bedürfnisse und Lebensnotwendigkeiten, die dazu führen, dass die ganze Kraft auf die Sicherung des äußeren Lebens erstmal geht. Es ist ja in dem Einigungsprozess dem Osten die gesamte Änderungslast auferlegt, während der Westen in diesem gleichen Prozess nur dafür gesorgt hat, seine Besitzstände zu sichern. Da ist ja eine unerhörte Last auch auf die Menschen gekommen und damit mussten sie, denke ich, auch fertig werden. Und deswegen war auch Kirche für sie kein Thema, das jetzt in besonderer Weise zum Tragen kommt. Und für mich ist es schade, dass die Kirchen nicht den Weg gefunden haben, die Menschen in dieser Situation wieder zu begleiten.
Leider, so sagt Christoph Ziemer, spielten die Kirchen nach der Wende nicht die Rolle, die sie hätten haben sollen. Dass die Menschen dann kaum die Hilfe und Begleitung der Kirchen suchten, um das neue Leben zu bewältigen, daran sei weniger der Atheismus schuld als vielmehr die Verlockungen des Kapitalismus, meint Erich Ildgen, Sachsens ehemaliger Landtagspräsident.
Ich denke, dass der Materialismus die größere Gefahr für den Glauben ist. Und durch die neuen Freiheiten, die jeder Bürger dann bekam, hat natürlich dann auch viel dazu beigetragen, dass man sich mit kirchlichen Fragen nicht mehr in der Weise beschäftigt hat. Es kam außerdem hinzu, dass die DDR-Bürger speziell ein völlig neues politisches, ökonomisches und ja insgesamt gesellschaftliches System übernommen hatten und sich dadurch erstmal zurechtfinden mussten. Ich denke, die Probleme, die jeder Einzelne hatte, haben ihn im Grunde genommen abgelenkt von der Tatsache, dass sie möglicherweise diese ganze Entwicklung auch ein Stück den Kirchen zu verdanken hatten.
Nirgendwo sonst im früheren Ostblock waren die Mitgliederzahlen der Kirchgemeinden so stark weggebrochen wie in der früheren DDR. In den Ländern mit kommunistischer Vergangenheit hatte der ehemalige deutsche Arbeiter- und Bauernstaat im Jahr 1991 mit fast 55% den größten Anteil von Bürgerinnen und Bürgern ohne Religionszugehörigkeit. Christoph Führer, emeritierter Dozent für Kirchengeschichte an der Universität Bern, weist auf die spezielle Entwicklung in seiner alten Heimat hin. Es gab kaum ein anderes europäisches Land, in dem gleich zwei religionsfeindliche Diktaturen, der Nationalsozialismus und Kommunismus, so verheerend wirkten wie in Ostdeutschland.
Ich glaube, dass gerade im Osten Deutschlands eine jahrzehntelange glaubensfeindliche, christentumsfeindliche Tradition ihre Wirkung getan hat. Man muss diese Zeit ja spätestens mit dem Beginn des Dritten Reiches ansetzen, vielleicht noch eher. Und das hat sich dann unter veränderten ideologischen Vorzeichen durchgesetzt. Und jahrzehntelange christentumsfeindliche Einwirkung tut eben ihre Wirkung, wie man das auch anderswo in anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks sehen kann.
Nach 1989 zogen Zehntausende in den Westteil der Bundesrepublik Deutschland, zum Studium oder um Arbeit zu finden. Oft seien gerade Menschen aus bürgerlichen Schichten abgewandert, unterstreicht Christoph Führer. Männer und Frauen, die das kirchliche Leben in der ehemaligen DDR geprägt und getragen hätten.
Das ist ein Blutverlust gewesen, der bisher nicht ausgeglichen werden konnte. Die Zugänge von der anderen Seite her, die gibt es selbstverständlich auch. Die sind oft auch sehr erfreulich, aber natürlich von der Zahl her weit geringer.
Indem sie der Heimat den Rücken kehrten, verabschiedeten sich aber auch viele gleich ganz von der Kirche. Die Abwanderung in den Westen kam zahlreichen Mitgliedern gelegen, um sang- und klanglos aus der Kirche auszutreten, indem sie sich am neuen Ort erst gar nicht mehr anmeldeten. Das gibt Reinhard Eisner zu bedenken, der 2000 in die Schweiz kam und heute als reformierter Pfarrer in Altdorf arbeitet.
Weil man da nicht Farbe bekennen muss, zum Beispiel im eigenen Heimatort. Zum anderen hängt es sicherlich damit zusammen, dass der Staat, und das muss man eindeutig sagen, dahin gearbeitet hat, dass es den Menschen leichter fiel, diesen Schritt zu tun. Der Staat hat es schon geschafft, für viele Menschen diesen Schritt zu erleichtern und zu sagen, also das könnt ihr gut vergessen, das braucht ihr nicht, das könnt ihr hinter euch lassen. Insofern muss man schon sagen, ein wenig hat diese Arbeit im Sozialismus schon gefruchtet und hat den Menschen teilweise die Religion auch mit zerstört und genommen. Also dann würde ich ganz eindeutig so zustimmen.
Mit Schuld, dass die ostdeutschen Kirchgemeinden massiv geschrumpft sind, ist auch das Lebegeld. Die Einführung der Kirchensteuer, so Pastorin Ruth Misselwitz, habe den Mitgliederschwund in den neuen Bundesländern beschleunigt.
Die Austrittswelle, die nach der Wende in der Tat hier im Osten zu verzeichnen war, ist auch darauf zurückzuführen, dass die neue Kirchensteuer, das Einziehungsverfahren über den Staat gemacht wurde, was ja in der DDR eine freiwillige Abgabe war. Und daraufhin sind Massen von Menschen ausgetreten aus der Kirche. Zum Teil ganz viele auch, die, wie wir so sagen, Karteileichen waren, die auch schon nicht mehr ihre Kirchensteuer in der DDR gezahlt haben. Die hatten also kein Recht auf kirchliche Amtshandlungen wie Taufen oder Hochzeiten oder Beerdigungen, aber waren trotzdem noch Mitglieder, wenn sie nicht ihren Austritt ganz offiziell vor einem Notariat gemacht haben.
Andererseits unternahmen die evangelischen Kirchen wenig, um neue Mitglieder zu gewinnen. Bereits zu DDR-Zeiten hätten die Kirchen ihre Räume ganz uneigennützig geöffnet. Jeglicher missionarischer Eifer habe gefehlt, erinnert sich Christoph Ziemer.
Wir haben irgendwo gelernt, umzugehen mit den Fragen, die die Menschen haben, sie zu reflektieren und dafür hilfreich zu sein. Die Kirchen haben an dieser Stelle überhaupt nichts in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und das ist das eigentliche Ruhmesblatt der Kirchen. Sie haben diesen Dienst wirklich selbstlos getan. Sie haben da nicht daran gedacht, jetzt die Kirchen zu füllen und danach zu suchen, dass wir sozusagen noch zusätzliche Kirchenglieder bekommen. Die Kirchen waren voll, aber wir wussten, dass die Kirchen werden hinterher wieder leer sein. Selbstverständlich werden sie wieder leer sein. Die Leute sind dort nicht zu uns bekehrt worden. Sondern wir haben die Kirchen begleitet. Wir haben das übrigens auch religiös gemacht. Wir haben da nicht geschwiegen über unseren Glauben. Aber wir haben den Glauben gebraucht dort, wo wir ihn nämlich elementar brauchen. Damit wir fertig werden, zum Beispiel mit solchen Situationen. In Dresden sind 1300 Menschen inhaftiert gewesen. Wir mussten einfach da sein. Und zwar rund um die Uhr. Weil die Leute kamen und sagten, mein Bruder, mein Mann, der ist inhaftiert worden. Können Sie da was machen? Dann fingen wir an, die aufzuschreiben. Dann haben wir uns engagiert dafür, dass sie wieder rauskamen aus den Gefängnissen. Dann kamen sie raus und haben fürchterliche Erfahrungen gemacht, mit denen sie gar nicht fertig werden konnten. Dazu ist die Kraft des Glaubens schon wichtig, wenn man auch mit diesen Dingen umgehen kann, wenn man sie deuten muss. Und das haben wir natürlich gemacht. Und es ergibt sich aus dieser Art von Selbstlosigkeit, also zu verzichten, das eigene Interesse ganz zurückzustellen.
Mit der Wiedervereinigung 1990 schlossen sich die evangelischen Kirchen in den neuen Bundesländern organisatorisch denen im Westen an. Tonangebend war nun die evangelische Kirche in Deutschland, EKD. Solche Veränderungen gingen vielen Christen in der früheren DDR zu weit oder kamen zu schnell. Die Kirchensteuer, der Religionsunterricht an Schulen, die Militärseelsorge, wie sie die EKD und die Bundesrepublik 1957 vertraglich geregelt hatten, bis hin zu neuen Besoldungsreglementen, all diese Neuerungen provozierten hitzige Debatten. Viele Menschen hätten ihre alte, kämpferische Kirche nicht mehr wiedererkannt, bilanziert Christoph Ziemer. Sie sei ihnen zu staatsnah geworden. In den 80er Jahren bis zur Wende sei die Kirche noch nahe beim Volk gewesen. Mit der Wiedervereinigung habe die ostdeutsche evangelische Kirche diese Bodenhaftung verloren.
Die Einführung der Strukturen der evangelischen Kirchen der Bundesrepublik Deutschland auf uns empfand ich wie eine Art von Verrat, weil die Sicherheitsfrage, die Sicherung auch der Arbeitsplätze in der Kirche, die Sicherung ihres Überlebens in den Vordergrund rückte und nicht mehr diese Funktion des Dienstes, den die Kirche hatte, das eigentlich Bestimmende war. Ich habe das Gefühl, dass wir dabei unsere Zuversicht verloren haben. Die Zuversicht eines Weges, in dem es uns nicht so sehr gekümmert hat, ob wir groß oder klein sind, sondern im Wesentlichen darum gekümmert haben, dass wir ganz nah bei den Problemen sind und dass sozusagen das Evangelium für uns eine sehr direkte Funktion hat für die Wahrnehmung unserer Verantwortung inmitten der Menschen und in ihrer Probleme.
Fragt sich also, welche Rolle die Kirche in den neuen Bundesländern spielen soll und kann. Reinhard Eisner, der in der Schweiz als reformierter Pfarrer im Urnerland seine Identität gefunden hat, er wünscht sich eine Kirche, die wieder ganz nahe bei den Menschen ist, so wie einst in der DDR.
Die Kirche sollte in allen Bereichen den Menschen nahe sein, in Ehefragen, in schwierigen Berufssituationen, in gesellschaftlichen Fragen, aber auch in ethischen Fragen, überhaupt in den Wertefragen. Und Kirche sollte bei den Menschen stehen, zu den Menschen unterwegs sein und zu ihnen hingehen. Und ich denke, sie hat heute eine etwas andere Aufgabe. Sie muss halt heute zu jenen Menschen gehen, die gestresst sind von einer Wirtschaft und von einer Gesellschaft, die also unwahrscheinlich die Menschen beansprucht. In der DDR war das einfacher. Da sind die Menschen auch teilweise gekommen, weil sie einfach eine Oase suchen. Heute sind die Menschen in den Vereinen organisiert und dergleichen mehr. Heute muss Kirche noch viel mehr zu den Menschen hingehen und ihnen deutlich machen, wir sind auch heute in einer ganz anderen Gesellschaft, wo ihr meint, die Kirche nicht zu brauchen, doch für euch da.
Pfarrer Reinhard Eisler am Schluss der Perspektivensendung von Remi Büttler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.